Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Das ist Reflexe auf DRS2. Nun, das Programm klang vielversprechend und üppig. Wir haben am Freitag den ganzen Tag darüber berichtet. Nun wissen Sie, worum es geht. Es geht um die Jubiläumsausgabe der Solothurner Literaturtage. Heute, am Tag danach, versuchen wir eine kleine Bilanz der 30. Ausgabe des jährlichen Treffens der Schweizer Literaturszene zu ziehen. Und dazu begrüße ich im Studio Sandra Leis, Co-Leiterin des Kulturressorts beim Berner Bund, und meinen Redaktionskollegen Felix Schneider. Nun ja, so mal auf die Schnelle, wie war es denn das Ganze? Im Abstand schon. Sandra Leis.
Wenn man zurückschaut, es war ein sehr reichhaltiges Programm. Über 70 Veranstaltungen hat die Programmkommission auf die Beine gestellt. Und es war eigentlich kein Eventitis, dass sie von Event zu Event sich da durchgerungen hätten, sondern es war letztlich immer noch ein Bekenntnis zum Wasserglas.
Felix Schneider.
Adolf Muschke hat das eine Partisanenveranstaltung genannt. Das hatte etwas, eine verschworene Gemeinschaft von Lesenden und mit einer sehr großen Aufmerksamkeit für subtile Texte. Was ich schade finde, ist, dass sie immer noch zu wenig Bemühungen unternehmen, um fremdsprachliche Texte zu vermitteln. Ich meine, der ideale Besucher von Solothurn muss Deutsch, Französisch, Englisch, Rätoromanisch und Italienisch können. Das ist ein bisschen viel.
Es gibt aber
eine Illusion.
Ist eine Illusion, und es gab aber viel mehr Bemühungen dann rum. Also gerade die italienischsprachige Moderatorin Paola Gilardi hat das sehr gut zweisprachig gemacht. Auch bei Andrea Carlo war die Übersetzerin dabei, auch da. Also ich würde mich anschließen, es gibt gute Ansätze, und insgesamt ist auch die Organisation wirklich von den Anfängen jetzt weggekommen. Die Beschallung stimmt, man ärgert sich nicht mehr über eben unprofessionelle Moderation oder schlechten Ton. Das mal vorweg. Aber jetzt, Sie haben gesagt, über 70 Veranstaltungen natürlich, können wir darüber nicht berichten, über alle. Wir konzentrieren uns auf zwei Stränge, auf Debatten und Debüts. Ja, Debatten. Den Schlusspunkt gestern Nachmittag setzte ja nicht eine prominente Lesung wie oft, sondern ein Podiumsgespräch, was auch durchaus programmatisch zu verstehen war, denn auch bei den ersten Literaturtagen 1979 hat es zuletzt geheißen, die Sache und das Wort, und sieben Männer stritten wacker darüber, was in der Literatur fortschrittlich sei und was redaktionär, was demokratisch, was bürgerlich. So las es sich auf den zwei hektografierten A4-Seiten-Programm damals. So plakativ wurde gestern nicht getitelt, sondern vielmehr gefragt, politisch Lied, garstig Lied. Thomas Veitknecht hatte dafür gewonnen, Adolf Muschk, der schon 79 dabei war, 73-jährig, und umgekehrt den 37-jährigen Lukas Beerfuß, und aus der mittleren Generation die Lausanne-Dozentin Silvia Ricci-Lempen und den Basler Historiker Georg Kreis. Nun, worum kreiste das Gespräch und was hat es vermittelt?
Es kreiste zunächst mal um das merkwürdige Phänomen, dass Lukas Beerfuß mit einem Artikel, wo er gefragt hat, warum die Schriftsteller schweigen, ein riesen Medienecho ausgelöst hat, während wenige Monate vorher eine Silser Erklärung, eine politische Erklärung von Professoren, nicht aufgenommen wurde von der Presse. Die Forderung nach Engagement, das fand ich sehr interessant, wurde auch zum großen Teil zurückgewiesen erstmal. Also es wurde gesagt, wir erfüllen diese Erwartung eines konditionierten Reflexes, man druckt aufs Knöpfchen, Schriftsteller springt raus, sagt was, das wollen wir nicht erfüllen. Und das kam gerade von auch sehr politischen Autoren wie dem Beerfuß.
Genau, wir hören das vielleicht direkt im O-Ton an, weil das gibt sozusagen die Auslegeordnung, worüber diskutiert wurde. Lukas Beerfuß gestern Nachmittag.
Ich glaube, die Literatur oder auch die Kultur oder die Kunst ist kein Wunschkonzert, wo man sich irgendetwas wünschen kann, und das haben sie dann bitte zu liefern und darauf reagieren. Ich glaube, sämtliche Kulturschaffenden ziemlich allergisch. Es gibt tatsächlich ein gestörtes Verhältnis zwischen dem, was man den Schriftsteller nennt, und der Öffentlichkeit, glaube ich. Es ist ja nicht einfach ein Fehler oder ein Manko der Öffentlichkeit oder des Schriftstellers, sondern irgendetwas in dieser Kommunikation ist gestört. Und mich hat eigentlich immer interessiert, was ist das denn, diese Gesellschaft? Oder wo findet sie statt? Oder wer ist diese Öffentlichkeit? Oder weil das ist für mich nicht unbedingt ein idealistisches Interesse, oder weil ich jetzt finde, dieser schweizerische Staat sei irgendwie verludert, oder weil ich irgendeine paradiesische Vorstellung dieses Landes hätte oder so, sondern ein rein gewerbliches Interesse, weil als Schriftsteller steht man in der Situation, dass die Öffentlichkeit zugleich Publikum und aber auch Stoff ist. Und diese Janusköpfigkeit eigentlich, die muss einfach immer wieder untersucht werden. Und wenn ich nicht weiß, woraus diese Öffentlichkeit besteht, dann weiß ich nicht, an wen ich mich richten soll. Und dort kommt natürlich die größere Frage hinzu. Also ist das, was da Schweiz genannt wird, ist das überhaupt noch eine Öffentlichkeit? Ist das überhaupt noch eine Gesellschaft? Oder ist es nicht vielmehr bereits so partikularisiert, dass dieses Gegenüber, das wir da immer als Schweiz titulieren, einfach nur noch ein Phantom ist? Und dass da wir zwar dagegen anreden und diskutieren wollen, aber da ist gar niemand mehr.
Phantomschweiz, die Öffentlichkeit und ihre Autoren, Sandra Leis, das war das Hauptthema, nicht?
Genau, und eigentlich alle auf dem Podium haben sich verwahrt dagegen, aktiv sein zu müssen. Und trotzdem sagte Bärfuss an einer anderen Stelle, es bestehe eine Notwendigkeit. Und wenn er sich berufen fühlt dazu, dann würde er eingreifen. Und das machte er auch. Und es gehe auch alle an. Also ich finde auch, man kann sich einfach nur delegieren an die Autoren und sagen, mach dir mal schön was. Und die anderen lehnen sich zurück, sondern es ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft.
Es ist eine Aufgabe, aber nicht eine Legitimation, sondern die muss man sich holen. Das hat Bärfuss auch betont, nicht?
Ja, ich fand interessant den Widerspruch, dass dieses Zurückweisen des Engagements bis zu einem gewissen Grad gerade von Autoren wie von Bärfuss kam, die, wenn sie über sich selbst und ihre Stoffe nachdenken, mit Selbstverständlichkeit entdecken, dass sie und ihre Stoffe eine politische und gesellschaftliche Dimension haben. Dieser Widerspruch, den fand ich interessant und ich denke, es hat etwas damit zu tun mit dem, was Frau Ritschi-Lempen gesagt hat, dass es nämlich das Wie sozial der Literatur irgendwie fehle, dass unten drunter in den Institutionen Selbstverständigungsprozesse und Interessenvertretung nicht stattfinden oder nur in rudimentärsten Ansätzen und deswegen die Schriftsteller in so eine Rolle der Stellvertreter gedrängt werden. Und das, glaube ich, weisen Sie mit Recht zurück.
Bärfuss nannte sich sogar mal Hampelmann und den wolle er eben nicht spielen. Das begreife ich auch.
Klar, weil der Schriftsteller ist letztlich für sich allein. Es gibt diese soziale Bindung nicht.
Die Netze, die fehlen.
Die fehlen,
ganz
die
klar
ist,
gesagt.
Ja.
Er hat eben keine Institute, die ihn unterstützen.
Es war aber im Gegensatz auch zu vielen früheren eine recht hochstehende Diskussion. Also man hat wieder mal das Panorama der Fragen ausgebreitet gesehen. War das auch euer Eindruck?
Es war eine sehr ernsthafte Diskussion, meiner Meinung nach. Also man hat sich wirklich bemüht drum, nachzudenken. Man hat den Leuten zugeschaut beim Denken. Und es waren wenig einfach vorgefertigte Meinungen, die sie da vors Publikum schmissen.
Ich habe geschätzt die Begegnung der Generationen zwischen Adolf Muschk, der natürlich nun eine ganz lange Tradition in Engagement hat, und diesem Bärfuss, der darum ringt und Fragen stellt. Und das gab Einverständnis, aber auch Differenzen.
Genau, bei Adolf Muschk schwang natürlich auch eine gewisse Verbitterung mit über den heutigen Medienbetrieb, den er als heuchlerisch bezeichnet. Das kam auch in einer anderen Debatte, als das neue Jahr der Literatur Vice Versa vorgestellt wurde, zum Ausdruck. Diese Gedächtnislosigkeit, dieser Aktualitätsfetischismus der Medien, der natürlich Gift für Literatur ist, die ist genau auf das Gegenteil angelegt, nicht, Sandra?
Ja, er nannte sein eigenes Buch, das er geschrieben hat und das er schon früher eben gesagt hätte, die FDP würde
von der SVP aufgehen.
Würde runtergehen sozusagen und die SVP würde einen Schwung erleben, einen Aufschwung erleben und niemand praktisch in der Schweiz hätte dieses Buch rezipiert.
Nun, es gab eine Reihe weiterer Debatten, nicht unerwähnt bleiben soll wohl die bestbesuchte Veranstaltung am Samstagnachmittag, welche den auch als Buchautor aktiven Bundesrat Moritz Leuenberger nach Solothurn brachte und im Gespräch mit dem Erzähler Peter Stamm präsentierte. Eine locker freundliche Plauderei, diesmal Eindruck, wie ging es
Gutes
euch?
Gutes Gegenbeispiel zu der Engagementdebatte von vorher, das war wirklich die Kulturalisierung der Politik, die Entpolitisierung der Politik. Ich meine, man hätte ja mal fragen können, welche Politik verbirgt sich eigentlich hinter dieser literarisch unterhaltsamen Fassade von Leuenberger, aber es blieb auf dieser Fassade.
Es war der Blockbuster der Solothurner Literaturtage, da die Leute drängten rein. Und was man aber sagen muss, ein Unterhaltungswert, der war
hoch, ja.
Also Leuenberger hat kabarettistisches Talent. Allerdings bin ich überzeugt, dass eine solche Diskussion vor 30 Jahren ausgepfiffen worden wäre. Und heute wird sie bejubelt, und zwar sehr.
Sind alle so nett. Franz Hohlers Kommentar zu so vielen Diskussionen fiel einem unweigerlich ein. Und damit jetzt weg von den Debatten zu den Debüts. Es gab heuer mehr als sonst. Ja, wie schreiben diese Neulinge? Gibt es Gemeinsamkeiten? Haben sie Aufregendes entdeckt, gehört? Wer will beginnen? Sandra Leis.
Es gab etliche konventionelle Texte. Wenn ich Namen nennen darf, Annette Hug, Lea Gottheil, Maurizia Piranello oder auch André Winter, die haben sich an Familiengeschichten abgearbeitet. Eigentlich eine gute Sache, aber trotzdem in der Form blieben sie konventionell. Auf der anderen Seite gab es aber auch verblüffende, eigenwilligere Texte, beispielsweise Geschichten von Anja Jardin. Oder wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist Isabel Stamm. Sie erfindet einen Ich-Erzähler, der nach seinem Zwillingsbruder sucht. Und ein weiterer Name, den ich erwähnen möchte, ist die Baslerin Jacqueline Moser, die nicht von A nach B erzählt, sondern ein schillerndes Mosaik entwirft von zwei Geschwistern, die ohne Mutter aufwachsen.
Ihr Buch «Lose Tage» haben ja mit der Autorin Inreflexe bereits vorgestellt. Ja, ich schlage vor, wir hören uns jetzt auch in einem dieser neuen Tonfälle an. Das ist Anja Jardin. Sie ist als Journalistin aus Norddeutschland nach Zürich gekommen und las aus ihrem Erzählband «Als der Mond vom Himmel fing». Die Geschichte heißt nur 5 Minuten, dauert allerdings etwas länger. Wir haben auch 5 Minuten nicht, aber doch 2. Hören Sie Anja Jardin.
Nur 5 Minuten. Sie wusste sofort, dass die Hand tot war. Sie erschrak nicht, ganz im Gegenteil. Sie verspürte einen Anflug vom Ärger, der aber schnell diesem sonderbaren Hochgefühl wich, das mit einer derart sensationellen Entdeckung einhergeht. Intuitiv ging sie zum Fenster und öffnete es weit, als sei frische Luft eine zwangsläufige Reaktion auf den Tod. Sie nahm den Telefonhörer ab und wählte die Nummer der Rezeption, da streifte ihr Blick sein Gesicht. Während sie auf das Rufzeichen lauschte und wartete, dass unten jemand abnahm, betrachtete sie ihn. Er war noch keine 50, das dunkle, volle Haar lag zerzaust auf den Kissen, er trug ein blaues T-Shirt. Plötzlich legte sie den Hörer wieder auf, sie zog den Hocker näher ans Bett und setzte sich ans Kopfende, so als besuche sie einen Kranken oder als wolle sie einem Kind etwas vorlesen. Sie stützte die Ellenbogen auf die Knie und sah ihn an. Nur 5 Minuten, dachte sie. Sie hat mit den Leuten normalerweise nichts zu tun. Wenn sie mit dem Putzwagen neben den Hotelgästen im Fahrstuhl steht oder das sperrige Ding durch die Flure buxiert, guckt sie meistens runter. Sie konzentriert sich auf das Essigwasser, nicht, dass es überschwappt. Sie fragt sich immer, ob die Leute das riechen, ob die Leute glauben, sie rieche so. Man kriegt es nicht weg, sie hat alles probiert. Vielleicht bildete sie sich auch nur ein und der Geruch saß ihr mittlerweile in der Nase. Säuerlich, beißend, ein bisschen wie Krankenhaus. Manchmal sagt jemand Guten Morgen, doch sie nickt höchstens. Früher hat sie hochgeschaut und den Gruß laut und deutlich erwidert, doch sie hat schnell gemerkt, dass nicht sie gemeint war. Sie sah sich im Zimmer um. Er hatte seine Kleider auf einen Stuhl gelegt, Jeans, Hemd, Pullover. An der Garderobe hing ein kurzer grauer Mantel und neben einer Ledertasche standen braune Stiefel. Das war alles. Sie hörte irgendwo eine Tür ins Schloss fallen, richtete sich auf und lauschte, doch es war ruhig. Ihr Putzwagen stand im Flur, sie hatte den Nachtriegel so vorgeschoben, dass die Tür nicht zufallen konnte. Seit der Sache mit 119 vor ein paar Monaten fühlte sie sich manchmal unbehaglich, wenn sie allein in einem Zimmer war und plötzlich nichts mehr hörte.
Soweit Anja Jardin. Was wir hier gehört haben, natürlich ist sie deutscher Muttersprache, aber insgesamt wird viel besser gelesen als vor Jahren. Nicht? Das ist auch auffällig. Auch die jungen Schweizerinnen und Schweizer wissen, das ist ein performativer Akt und da kann ich nicht nur langweilig vor mich hinbröseln.
Das war auffallend. Also wirklich auch bei den Schweizerinnen und Schweizern, wie die sehr gut gelesen haben.
Aber jetzt, was ist es, was Ihnen besonders Eindruck gemacht hat an dieser Erzählerin?
Bei Anja Jardin hat mir bei dieser punktgenau gearbeiteten Geschichte, hat mir vor allem die Ökonomie hat mich beeindruckt. Sie ist eine, die bündeln kann, die kneten kann und das Ganze konzentriert. Und ich glaube schon auch, sie ist Redakteurin beim NZZ Folio, dass die journalistische Tätigkeit ihr da auch ein bisschen geholfen hat. Das ist eine Stütze. Da merkt sie, wie es geht, wenn man komprimieren muss. Und wenn man es mit anderen Debüts vergleicht, also Ausschnitten, die wir da gehört haben, lassen die manchmal einiges eben nicht weg, was man besser weglassen sollte.
Und doch ist es ein ganz eigener Ton und nicht eine journalistische Durchschnittsschreibe. Nicht?
Ja.
Das ist ja die andere Gefahr, wenn Journalisten Stimmt. dann die Literatur versuchen.
Ja.
Jetzt versuchen wir also den Sprung über die zur Mehrsprachigkeit, Felix Schneider, aus Rumänien, so wie Anne Jardin aus Norddeutschland, das aus dem Ausland aus Rumänien nach Lausanne gekommen ist, Marius Daniel Popescu.
Ja, er gehört zu den vielen Rumänen, es sind 3 Millionen, die im Ausland leben und uns ja schon einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller hier in der Schweiz beschert haben, also Catalin Dorian Florescu, Eugène und dann unvergessen Aglaia Veteranii. Und er ist auch eine unglaublich originelle Figur, also gelernter Forstingenieur und ist in Lausanne einfach ein Stadtoriginal, weil er nämlich Buschauffeur ist und dort mit seinem Hund sich einen Namen gemacht hat, weil er wohl ausgesprochen höflich und nett ist zu alten Damen und denen auch Geschichten erzählt. Und ein absolut angefressener Literat. Er hat eine eigene Literaturzeitschrift gegründet, Percy heißt sie, Peterle. Und da hat er zuerst alle Texte selbst geschrieben, bis er zum ersten Mal ein bisschen Geld bekam. Dann gibt es eine Gedichtsammlung, wo er so Alltagsdokumente publiziert hat. Seine Theorie ist, dass die Poesie überall sei. Das werden wir nachher auch hören in der Lesung, also die Poesie im Alltag. Das Buch, also den Roman, den er geschrieben hat, das hat ziemlich Aufmerksamkeit erregt in 2007, also im Herbst 2007, weil der Roman bei José Corti erschienen ist. Und das ist eine erstklassige Adresse in Frankreich, La Symphonie du Loup. Da gibt es 2 Ebenen, eine rumänische Ebene, wo Kindheit und Jugend der Hauptfigur verbracht wird. Das ist die Ebene Gewalt, Tod, Armut. Und dann die 2. Ebene, Schweiz, da ist er Familienvater und da herrscht Reichtum, klar. Das Ganze ist, wie ich finde, literarisch interessant gemacht, weil es nämlich der 98-jährige Großvater ist, der in Du-Form erzählt einem Wolf und der Wolf ist er selber. Also er lässt sich sozusagen seine eigene Geschichte von seinem Großvater erzählen. Als Ausschnitt
als Kostprobe, ja.
Als Kostprobe haben wir jetzt aber einen Ausschnitt gewählt, weil beim Roman müsste man schon Längeres hören. Da hatte ich einen Ausschnitt gewählt, wo man so sehen kann, wie er Alltagssituationen poetisieren kann.
Und zugleich auch sehr witzig einfängt, nicht?
Ja, ja, das Dramatische, das Poetische und das Witzige in Alltagssituationen erkennt.
Und man muss nicht viel mehr wissen, als das Brossardin das Zahnbürstchen ist und dass jetzt ein kleines Drama im Badezimmer sich abspielt. Bitte.
La petite veut la brosse à dents de la grande ne veut pas sa brosse à dents, la petite commence à crier, la grande tient sa brosse à dents derrière son dos, dans une de ses mains, elle la serre et s'éloigne de sa sœur, la petite, debout sur le couvercle des toilettes, pleure et appelle sa mère pour lui dire qu'elle veut la brosse à dents verte, grande et avec le manche fluorescent, la grande dit non, 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 les deux filles ont un tube de dentifrice à elle. Il a des visages d'enfants dessinés dessus. Ce tube est plus petit que les 2 autres tubes de dentifrice du support en verre de la salle de bain et il a un bouchon rouge. La petite dit, maman, viens, viens. La grande essaie de mettre du dentifrice sur sa brosse. La petite essaie de lui prendre la brosse à dents de sa main droite. La grande prend dans sa main gauche sa brosse. Les autres tubes de dentifrice ont des bouchons blancs. Ils n'ont pas des visages dessinés dessus. Ils ont des lettres imprimées en vert et elle compose le nom de la marque du dentifrice. La brosse à dents de la petite est plus petite que la brosse à dents de la grande. Elle est orange et ses poils sont plus fins que les poils de toutes les brosses à dents du vert transparent. La petite ne veut plus de sa brosse à dents. Elle veut maintenant la brosse à dents de la grande. La mère arrive et essaie de la convaincre d'utiliser sa brosse à dents. La petite prend du vert sa brosse orange et la jette par terre sur les cattelles blanches de la salle de bain. La grande commence à pleurer en disant « Je ne veux pas lui donner ma brosse à dents. » La mère appelle le père. Elle dit à la petite « On ne prête pas sa brosse à dents. » La petite tend sa main droite vers sa sœur et essaie de nouveau de lui prendre sa brosse à dents qu'elle serre entre ses doigts. La mère repousse la main de la petite. La grande s'éloigne du lavabo. La petite crie. Le père entre dans la salle de bain, prend toutes les brosses à dents du verre, demande à la grande sa brosse à dents, ramasse par terre la brosse à dents orange et jette dans la poubelle de la salle de bain toutes les brosses à dents du ménage et dit « Ce soir, il n'y a pas de brosse à dents. »
Marius Daniel Popescu aus Rumänien nach Lausanne gekommen. Ja, man sieht hier einfach wieder, wie das Literatur immer auch noch Sprachspiel sein kann. Wir haben jetzt mit den ernsten Themen begonnen, aber...
Aber auch es gibt eine ganz ferne Verbindung zu den ernsten Themen. Der Markt wird immer so kritisiert und zurückgewiesen bei den ernsten Themen im Engagement und bei Musch. Das hier ist natürlich eine Art Poetisierung dieser Zahnpastatube, die der Markt geliefert hat.
Und der Überflussgesellschaft, wenn es so viele Tuben gibt und um welche man sich dann streitet, nicht? Ja, also Entdeckungen, auch über die Sprachgrenzen hinweg, das gehört zu Solothurn. Und was ja auch uns immer elektrisiert sind, in Kommendes hineinzuhören. Also nicht nur die Bücher, die alle schon da sind, sondern auch, was angekündigt ist. Und da war am Samstagabend sozusagen Urlesung mit Adolf Muschk aus seinem neuen Roman. Ein Anfang, der doch neugierig macht, Sandra Leisen.
Ja, wir durften teilnehmen an der Urlesung. Das war doch etwas ganz Besonderes. Der Roman heißt Kinderhochzeit und soll im Herbst bei Suhrkamp erscheinen. Adolf Muschk hat aus dem Anfang gelesen und er ist Altmeister und Könner genug, um zu wissen, dass die Anfänge ganz wichtig sind.
Ich schlage vor, wir hören uns das jetzt gleich an und denken nachher darüber nach, was daraus werden könne und wo möglicherweise Fallen oder Chancen liegen. Adolf Muschk liest den Anfang von Kinderhochzeit.
In den ersten Stunden des Jahres 2003, Klaus und Manon waren nach Istanbul gefahren, hatten mit einer italienischen Reisegruppe auf das neue Jahr angestoßen und waren um 2 Uhr morgens in ihr Hotel zurückgekehrt, Agatha Christie's verstaubtes Pera Palace Hotel. War Manon aus der Tür des Badezimmers getreten in ihrem weißen Pyjama, das er ihren Judo-Outfit nannte. Er hatte bereits geduscht und immer noch nackt, den Knoten ihres Gürtels, schwarz, zu lösen begonnen, als sie ihn hastig aufs Bett zog und ihre Arme um ihn schlang, um ihn an jeder weiteren Bewegung zu hindern. Sie presste ihren Kopf gegen sein Gesicht und er hörte sie leise, doch sehr verständlich in sein Brusthaar flüstern: Klaus, ich habe mich verliebt in eine Frau. Er hatte aufgehört zu atmen. Stirb jetzt nicht, damit machst du mir keinen Eindruck. Keine Angst. Ich habe keine Angst, hatte sie gesagt und sich an ihm festgehalten, während ihr Leib zu beben anfing, als schüttle sie ein unbezwingliches Lachen. Doch was folgte, war ein singendes Weinen. Ihr Körper wurde weich, die Zeichen der Hingabe konnten nur trügen, er wusste es nur zu gut, doch das Fleisch stellte sich dumm und überfuhr die ungehütete Schwelle mit einem hilflos heftigen Stoß. Über ihrem gedehnten Hals sah er ein abgewendetes, in Fremde versiegeltes Gesicht, das sich immer schneller von ihm entfernte. Bevor es ganz verschwinden konnte, schloss er die Augen und konnte zu stürzen nicht aufhören in eine vollkommene Gewissheit. Seit wann? Morgen sind es 3 Wochen. Im Dezember war Manon nach Stuttgart zu einem Historikerkongress gefahren, um ein Referat zu halten. Menschenrechtliche Aspekte der schweizerisch-deutschen Zusammenarbeit im Zweiten Weltkrieg, namentlich der am Oberrhein ansässigen Firmen in Schweizer Besitz. Sie wollte für Klaus Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Achim Tobler einziehen. Das hatte sie vergessen, was nicht ihre Art war. Sie hatte auch nicht daran gedacht, sich zu entschuldigen. Verstehst du mich? Nein. Aber es stimmt, du musst mich leben lassen, Klaus. Ja, dann. Sie nahm seinen Kopf bei den Haaren, starrte ihm in die Augen, erst das eine, dann das andere. Sie begann zu lachen, ungläubig, dann immer heftiger. Dazu packte sie ihn und ruhte nicht, bis sie ihn keuchend auf den Rücken gedreht hatte, begann auf ihm zu tanzen, schrie wie ein Kind und ihre Augen strömten über von Tränenwasser. Danach hielt sie sich an ihm fest, bis sie eingeschlafen war. Er blieb wach und wusste, das war sie jetzt, die Abschiedshochzeitsnacht.
Hochzeit, das Motiv, der Titel Kinderhochzeit, der Beginn von Adolf Muschs neuen Roman, den wir im Herbst dann vor uns haben werden. Ja, einfach auch eher spontan Eindruck. Es geht ja dann weitläufig weiter, aber dieser Anfang, Felix Schneider?
Ein großes und risikoreiches Versprechen. Ich meine, schon die Tatsache, dass er den Roman mit einer Sexszene anfängt, ist natürlich das Konformistischste, was man eigentlich machen kann. Er fängt da
eine Bettszene, keine Sexszene.
Das ist umstritten. Viele haben es anders verstanden. Dann hat er ganz große Themen angelegt. Also ich finde ein sehr schönes Thema, das Thema Verlieren lassen. Es ist ja eine Abschiedshochzeitsnacht, kommt nachher auch. Und das Thema dann jüngste Schweizer Geschichte. Und wie das alles bewältigt, bin ich sehr gespannt. Also sehr neugierig.
Da muss man wirklich gespannt sein. Also gut fand ich vor allem eben seine elegante und geschmeidige Sprache, die hat mich sehr beeindruckt. Aber auch ich habe mich gefragt, als ich sah, welche Netze er da ausgeworfen hat in diesem Roman. Mhm. Wir haben ja nur diese Andeutungen bekommen, wir wissen ja noch überhaupt nichts darüber. Habe auch ich mich gefragt, kann er das Ganze am Schluss wieder bündeln oder ist es vielleicht auch ein bisschen überfrachtet? Aber das muss offen bleiben. Aber wegen der Sexszene oder Bettszene, habe ich eigentlich nicht so gelesen, weil das Paar war ja im Hotel. Ja, war ja keine feurige Liebesnacht. Das wäre sehr komisch gewesen und ein bisschen abgeschmackt. Aber so war es für mich nicht. So habe ich es nicht gelesen.
Also ich kann nur berichten, dass es in der Kneipen schon heftige Diskussionen darum gegeben hat, ob es nur eine Bettszene oder schon eine Sexszene sei.
Wie jetzt gerade bei uns auch. Aber das können wir nicht weiter eröffnen.
Überprüfen wir das im Herbst.
Ja, aber die Kunst des Anfangs beherrscht er auf jeden Fall. Also auch von der Dramaturgie her. Das war schon sehr
eindrücklich. Er hat uns neugierig gemacht. Es könnte ein ganz großer Roman werden.
Genau, jetzt wollen wir nicht vergessen, dass natürlich noch ganz viele andere große Namen da waren, ausländische Gäste, Dacia Maraini, Andrea De Carlo aus Italien, Gilles Leroy aus Frankreich, aus Deutschland, Monika Maron, Annette Pent und Ulrich Pelzer. Die kennen unsere Hörerinnen und Hörer zum Teil aus vielen Sendungen. Und Solothurn hatte auch das Glück, dass wirklich die Autorinnen und Autoren, die dieses Jahr die wichtigen Schweizer Bücher geschrieben haben, die haben alle ihre Lesungen gehabt und auch diese Erfolge bestätigt. Ich denke an Lukas Beerfuss sagt mir schon, Peter Stamm, Rolf Lappert, Jörg Steiner, Katharina Faber. Also das Feld war wie wirklich sehr bunt gemischt. Wir haben noch Zeit, vielleicht eins herauszugreifen, wie jeder von euch, ein Eindruck, etwas, was euch geblieben ist. Sandra Reis, beginnen Sie.
Höchst beeindruckend war für mich die Lesung von Monika Maron am Freitagabend, also das Pendant zu Adolf Muschk im großen Landhaussaal. Sie hat aus ihrem Roman Ach Glück gelesen. Auch das eine Ehegeschichte. Und sie hat von Kapitel zu Kapitel gewechselt zwischen den Perspektiven. Also einmal berichtet der Mann, einmal die Frau. Und mit einer Ironie und einer Gelassenheit, die mich beglückt hat.
Felix Schneider.
Extreme Gegensätze der Literaturvermittlung fand ich sehr spannend. Einerseits Ulrich Pelzer, eine zarte Annäherung von zwei jungen Menschen, nicht mehr. Großer Saal, völlig gefüllt, Stecknadel hätte man hören können. Auf der anderen Seite, der berühmte Erfinder der Pille, Karl Cerasi, macht eine PowerPoint-Promotion für sein Buch. Das Buch heißt Vier Juden auf dem Parnass, also wie ein Verkäufer von Lebensversicherungen. Ich meine, das ist
skurril. Das war drollig, ja.
Das war, wenn das nicht überhand nimmt, wenn das nicht zunimmt, ist einfach nur skurril und auch lustig.
Sandra Reis, Felix Schneider, vielen Dank. Das war Reflexe zu den 30. Solothurner Literaturtagen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.